Ja, Stefan, schön, dass du dir Zeit nimmst für unser kleines Gespräch. Ich bin ganz gespannt, wie dein Leben so verlaufen ist. Ich weiß eigentlich gar nicht viel über dich, habe ich im Vorfeld mal so überlegt. Ich weiß, dass du Häuser baust, jüngst quasi eins fertiggestellt hast, in Eigenbedarf oder in Eigenverwendung, sage ich mal, ein Haus gebaut hast. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie es dazu gekommen ist, wie der Weg war. Wenn ich dich jetzt fragen würde, oder wenn dich jemand fragen würde, was ist dein Beruf? Was würdest du dem antworten?
Mein Beruf? Ja, da werde ich ja öfter nachgefragt, beziehungsweise ich muss es auch öfter mal sagen. Mhm. Was machst du beruflich? Ich würde mich als Bauingenieur bezeichnen. Mhm. Das ist immer so das, was ich dann sage, obwohl es ja nicht ganz stimmt.
Ja. Warum stimmt das nicht?
Weil ich ursprünglich einen ganz anderen Weg gegangen bin. Ich bin eigentlich studierter Flugzeugbauer, Diplom-Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik, Fachrichtung Flugzeugbau. Das ist eigentlich mein Abschluss, den ich gemacht habe hier in Aachen an der Fachhochschule. Und über mehrere Zufälle bin ich dann zur Architektur beziehungsweise zum Bauingenieurwesen gekommen.
Wann hast du da deinen Abschluss gemacht?
Mein Abschluss habe ich 1995 gemacht.
Mhm. Jetzt werde ich ja auch immer älter und würde jetzt mittlerweile sagen, ist ja noch gar nicht so lange her.
Doch, das ist schon eine Zeit. Das
ist schon ein bisschen.
Dann eine schlechte Zeit.
Ja.
Gerade für Maschinenbauer, für spezialisierte Maschinenbauer wie mich, gab es dann Mitte der 90er Jahre keine Arbeit. Mhm. Durch diese Spezialisierung hat man natürlich nur 2-3 Arbeitgeber zur Auswahl. Das ist im Prinzip die Lufthansa gewesen und der Flugzeugbauer Airbus, bei dem ich dann 94 meine Diplomarbeit gemacht habe. Das war schon eine schwierige Zeit, Kurzarbeit im Betrieb. Und es gab schon keine Aussicht, dass man irgendwie eine Chance gehabt hätte, in diesen Bereich zu kommen, um da zu arbeiten. Deswegen gab es nach dem Studium dann so eine Phase, wo ich nicht so genau wusste, was machst du jetzt, in welche Richtung geht's. Und habe zunächst Praktika gemacht, zum Beispiel an der TU in Hamburg-Harburg habe ich eine Zeit lang gearbeitet im Bereich Flugzeugsystemtechnik. Habe einen Prüfstand mit aufgebaut und entwickelt für den Airbus A340. Mhm. Das war eine Zeit, so ein Teil der Überbrückung. Bin dann zurück nach Aachen gekommen, habe beim Spin-Off-Betrieb oder bei so einem Spin-Off-Unternehmen der RWTH gearbeitet, im Bereich Kunststofftechnik. Wir haben Kunststoffbauteile optimiert, Mülltonnen, Großbehälter zum Beispiel, also ein Projekt, an das ich mich jetzt erinnern kann. Finite Elemente-Methode, Füllsimulation und sowas waren so die Anfänge der Computertechnik, der 3D-Konstruktionsmöglichkeiten, die sich entwickelten auf sogenannten Workstations, glaube ich, diesen Hochleistungsrechner, die es damals gab, mit diesen ersten 3D-Programmen, die dann wirklich tagelang brauchten, um irgendwas dann zusammenzufügen. Ja, das war so eine Zeit und da hätte ich tatsächlich auch anfangen können. Hatte ein Angebot bei der Firma von dem damaligen Chef bekommen, dort auch zu arbeiten und habe mir nach einer Bedenkzeit habe ich dann doch entschieden, das nicht zu machen.
Weißt du noch, warum nicht?
Ja, ich weiß, warum. Das hat mir eigentlich damals gut gefallen. Es gab allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Mein Schwiegervater hat zu der Zeit als Architekt gearbeitet und Bauingenieur.
Okay.
Der hatte ein eigenes Büro in der Nähe von Aachen, etwas außerhalb. Und das fand ich immer sehr interessant. Also ich habe da so ab und zu mal mit Baustellen besichtigt. Hab mir das Büro angeschaut. Das war damals noch so diese alte Methode, wie man eben so arbeitete. Es gab dieses große Zeichenbrett, da wurden dann die Pläne gezeichnet. Es gab noch einen Architekten, der für uns mitgearbeitet hat oder für ihn damals. Und klassische alte Handarbeit.
Das war dann so 96, 97?
Ja, genau. Das war 95, 96, 97, genau. Und
habe ich meine Ausbildung begonnen als Bauzeichner, Architekturbüro. Insofern habe ich da so auch jetzt ein Bild vor
Augen. Kannst du dich gut dran erinnern.
Ja.
Und durch diese Arbeit in diesem Spin-off der RWTH und dieses mich beschäftigen müssen mit der 3D-Technik intensiv damals, bin ich auf die Idee gekommen, quasi den Vorschlag zu machen, das doch in diesem Büro einzuführen. Und ja, mein Schwiegervater hat gesagt, finde ich gut. Und du könntest dann auch, wenn du dich entschieden hast, dann auch Zeichnungen machen, Bauzeichnungen anfertigen. Das war so die Idee bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe mich dann damals wirklich auf die Suche gemacht, was bietet der Markt an Möglichkeiten, gab ja verschiedene Anbieter damals schon, das war so, waren so die Anfänge. Und habe dann tatsächlich auch so ein Nemetschek, so eine kleine Version gab es damals, so ein Allplan oder Allcut oder sowas.
Ja, Allplan.
Allplan.
Ja. Das hatten wir nämlich auch im Büro, das waren so Unix-Rechner waren das und da lief dann auch Allplan drauf und so mit frühesten 3D-Möglichkeiten.
Genau, es gab noch so eine abgeschwächte Version für den PC. Damals waren das ja ganz einfache, leistungsschwache im Vergleich zu heute, leistungsschwache Geräte. Und das hieß, glaube ich, Allcut. Das habe ich, glaube ich, drüben noch in meinem Büro stehen. War noch eine MS-DOS-Version.
Okay.
Also es waren wirklich die Anfänge.
Ja.
Aber funktionierte prima. Also ich habe das angeschafft für meinen Schwiegervater und habe mich dann mit diesem Programm auseinandergesetzt. Ich hatte in diesem Büro ein eigenes Büro, also ich hatte einen Raum zur Verfügung, einen Schreibtisch gab es, einen Stuhl, Regal, all diese Sachen und ich konnte die Tür zumachen, ich hatte meine Ruhe und das Schöne war, mein Schwiegervater hat gesagt, okay, ich unterstütze dich auch monatlich, hast ja kein Einkommen, kriegst von mir Geld. Damals waren das 1000 D-Mark. Und das machen wir jetzt erstmal ein Jahr.
Okay.
Und in der Zeit als Gegenleistung quasi machst du hier die Bauzeichnung. Und so hat sich das ergeben, dass ich in diesen Bereich Bauen, Planen,
reingerutscht
bin. Ja. Richtig, genau. Vor Ort damals hatten wir ein größeres Projekt auf dem Gelände. Da haben wir, mein Schwiegervater, ich sage immer wir, aber mein Schwiegervater hat das gebaut. Das waren, ich weiß nicht, so 18, 20 Eigentumswohnungen damals. Gab es noch so ein paar Gewerbeeinheiten dabei. Es war ein großes Gelände. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, vor Ort direkt auch den ganzen Bauprozess zu beobachten. Angefangen von den Mauerarbeiten bis hin zum Dachstuhl, Ausstattung, Heizung, Innenputz. Wir haben ja das Schlüssel fertig übergeben mit Tapeten und Teppichböden und so weiter. Und ja, es hat mir Spaß gemacht.
Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen, oder ich versuche es mir vorzustellen, dass dann ein Luft- und Raumfahrtingenieur auf den Bau kommt. Und dann denkt, Gott, ist das alles grob und schmutzig und geraten letzten Endes auch, was da entsteht im Vergleich zu dem, was du vielleicht vorher kennengelernt hast bei Airbus oder bei deinem Studium. War das so oder?
Ja, ich habe schon schnell gemerkt, dass das natürlich ein Unterschied ist. Die Maßtoleranzen andere sind, also so plus minus, ich sag mal, natürlich abhängig von der Länge. Zentimeter, da kommt es nicht so ganz drauf an. Das ist so, dass, wo wir nach arbeiten, das war für mich natürlich neu. Ich habe natürlich immer dann die Zehntel und die Hundertstel im Blick gehabt, musste mich ein bisschen umgewöhnen, aber ich habe dann immer irgendwann festgestellt und dann auch gesagt, immer, Häuser müssen nicht fliegen, ne? Die müssen stehen Und die Menschen müssen sich wohlfühlen, die drin leben. Mhm. Das war mal so, das, so mein Gedanke. War natürlich eine Umstellung, sage ich mal. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich diesen Beruf, den ich jetzt gelernt hatte oder studiert habe, gar nicht aktiv ausgeübt. Mhm. Ne? Im Bereich meiner Diplomarbeit damals, ja, natürlich. Aber für mich war das jetzt kein Verlust oder sowas. Ich habe das gern gemacht. Mhm. Ich fand das spannend. Es war einfach interessant zu sehen, wie was funktioniert. Mhm. Und was mir immer viel Spaß gemacht hat, auch auf der Baustelle rumzuturnen, mhm. mit den Handwerkern zu sprechen, mhm. mit den Auftragnehmern, mit den Meistern und dann einfach so Dinge zu lernen, zu verstehen, warum, wie, was funktioniert, mhm. was hintereinander weglaufen muss, also was zuerst kommen muss und dann, was dann am Ende steht. Ne? Mhm. Und klar, mit dem Blick auf die Dinge und dem Überlegen, ob das alles so richtig ist. Man hat ja auch so seine eigenen Vorstellungen, wie was am besten gehen könnte. Durch die Ausbildung einfach, durch die Schulung. Es ist ja einfach eine technische Schulung. Und da kommt man natürlich auf die ein oder andere Idee. Mhm. Könnte man auch ein bisschen anders machen.
Ja.
Das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich zunehmend mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, wie man sowas machen könnte. Mhm. Sowohl jetzt beim Entwerfen und Gestalten, als dann auch bei der Bauausführung oder der Auswahl der Materialien zum Beispiel. Mhm. Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm.
Da würde ich gerne nochmal, bevor wir da weitermachen, nochmal irgendwie einen Schritt zurück machen. Also nochmal zum Studium auch. Wir hatten gerade eben so in unserem Vorgespräch, hat sie schon mal so losgelegt und Fahrt aufgenommen. Was so dieses Studium angeht. Noch einen Schritt davor trifft man ja irgendwann eine Entscheidung, überhaupt zu studieren und vielleicht gleichzeitig mit der Überlegung, was man dann mal studieren möchte oder werden möchte. Wie kam es dann oder was waren das für Überlegungen bei dir? Also wo kommst du her? Gab es da in der Familie irgendwie der Vater, der Flugzeuge gebaut hat? Oder?
Nein, eigentlich gar nicht. Also das, ich sag mal, eine ganz normale Familie, ein ganz normales Elternhaus. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Hausfrau, wie das so in der Zeit üblich war. Aufgewachsen bin ich in Griechenland, in Deutschland, später dann auch. Ich habe in Deutschland 1985 mein Abitur gemacht, in der Nähe von Hamburg, südlich von Hamburg, in Niedersachsen. Und zu dem Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, hatte ich eigentlich gar keine Vorstellung, was ich so werden könnte. Das Einzige, was ich immer gern gemacht habe, Bau von Modellflugzeugen. Mhm. Ich vermute mal, das ist so der Anfang gewesen des Ganzen. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich tatsächlich dann auch oft bei diesen Arbeiten, die ich gemacht habe mit diesen Modellflugzeugen, die man ja wirklich nach Plan und Bauanleitung zusammengebaut hat, mir immer überlegt, an der Stelle, das gefällt mir ja gar nicht, das müsste man anders machen. Mhm. Habe angefangen, da irgendwie ein bisschen was zu verändern und etwas neu zu gestalten. Da kann ich mich dran erinnern, manchmal funktionierten die Sachen, manchmal nicht. Mhm. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Und mein Vater sagte dann irgendwann, ja Mensch, hast du denn nicht Lust, das auch als Handwerk zu machen oder zu lernen? Das ist ja ein gewerblich-technischer Beruf. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Mhm. So habe ich mich dann auch beworben. Mhm. Damals bei Messerschmitt-Bölke-Blohm, so hieß der Flugzeugbaubetrieb noch in Hamburg. Und wie der Zufall das dann wollte, habe ich diese Lehrstelle bekommen und diese Ausbildung gemacht.
Ja. Hat sich das dann da bestätigt in der Ausbildung?
Ja.
Also war das alles perfekt. So selbstverständlich quasi und hat sich dadurch gut angefühlt? Ja.
Ja.
War perfekt.
War eine sehr gute Ausbildung. Mhm. Ich hatte das Glück, in so eine Klasse zu kommen mit 15 Leuten, jungen Leuten, die quasi so eine interne Sonderausbildung noch bekamen. Das nannte sich ZQ damals, Zusatzqualifikation. Und wir machten also diese klassische Ausbildung, Flugzeugbau, Metallflugzeugbau, beziehungsweise Fluggerätebauer. Das wurde nachher dann umbenannt. Und bekam noch betriebsintern noch eine Zusatzausbildung. Mhm. Das war schon eine schöne Sache.
Ja.
3,5 Jahre, wir haben das dann verkürzen können auf 3 Jahre. Und so bin ich dann Metallflugzeugbauer geworden.
Das heißt, da schreiben wir dann das Jahr 88.
Da schreiben wir das Jahr 88,
die Ausbildung richtig fertig ist.
Und genau.
Währenddessen muss ja dann eigentlich auch die Vorstellung gereift sein, das dann irgendwie auch noch weiter zu vertiefen.
Ja, klar, das gab natürlich dann, hätte die Möglichkeit gegeben, mit dieser Zusatzqualifikation direkt im Betrieb anzufangen. Mhm. Damals zum Beispiel, kann ich mich erinnern, gab es Möglichkeiten im Bereich technische Redaktion. Das ist dann ja später auch ein Studium geworden, glaube ich, mit so einem akademischen Abschluss. Das gab es damals alles noch gar nicht. Aber große Betriebe brauchten technische Redakteure. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann so im Bereich Verwaltung, Flugzeugersatzteile und solche Geschichten. Also einige meiner alten Freunde, Mitauszubildenden, die sind tatsächlich in diesen Bereichen gelandet. Die haben gesagt, wir machen kein Studium, sondern wir bleiben im Betrieb. Allerdings eben auch nicht so als Flugzeugbauer, sondern nutzen diese Chance, sage ich mal, so in der mittleren Ebene, dann zu bleiben und dann auch zu arbeiten. Mhm. Für mich kam das nicht in Frage. Ich wollte erstmal weg in die große, weite Welt, was anderes sehen.
Ja.
Die 3 Jahre waren schön, waren auch gut. Und trotzdem, ich war jung und es gab noch andere Möglichkeiten.
Ja. So, das heißt, 88, dann Wintersemester wahrscheinlich Studium Aachen direkt?
Genau. Ja, genau, das bot sich natürlich an, klar. Mit der Qualifikation Mathematik und Physik als LK plus Ausbildung, die einem dann dieses Praktikum an der Fachhochschule ersparen konnte, das dann eben auch zu starten, dieses Studium. War ja damals möglich in Aachen, glaube ich. Dann gab es noch so ein paar andere Möglichkeiten. In Hamburg gab es die Möglichkeit, Flugzeugbau zu studieren. Bremen gab es, glaube ich, noch Leichtbautechnik und dann irgendwie München. Also es gab nur so 4, 5 Fachhochschulen. Gut, noch die Hochschulen. Auf der anderen Seite auch noch, die das anboten. Ich kann mich erinnern, im Vorfeld habe ich mich mit einem Freund tatsächlich auch ein bisschen informiert. Wir sind damals von Hamburg auch nach Aachen gefahren, haben Vorlesungen an der Fachhochschule uns angehört, Vorlesungen an der Uni, im Audimax uns mal angehört, die Institute besichtigt und besucht, und um zu entscheiden, in welche Richtung geht man jetzt. Aber ich habe mich dann für die Fachhochschule entschieden und habe dann tatsächlich 88 angefangen zu studieren. Ja, das Grundstudium zu beginnen und mich dann dadurch zu arbeiten.
Ja. War das dann auch so, wie du es dir vorgestellt hattest?
Es war eine Umstellung. Nach 3 Jahren Lehre, natürlich mit Berufsschule, die aber natürlich nicht vergleichbar ist mit so einem Studium. Ne? Ja, Grundstudium heißt Grundlagen, Pauken, Mathematik, Physik, Werkstoffkunde. Das Wort Flugzeugbau kam nicht vor und das war frustrierend. Ich kann mich gut erinnern an die ersten Monate der Eingewöhnung in Aachen. Die stehen natürlich unter einem anderen Motto. Lernen natürlich schon, aber man weiß ja noch nicht so recht, was auf einen zukommt, so in den ersten Klausuren. Das nimmt man so ein bisschen auf die leichte Schulter. Ich kann mich erinnern, dass ich dann mit den ersten, mit meinen ersten Kumpels, Studienkollegen damals vor der ersten Klausur in der Kneipe versagt bin, was natürlich nicht gut war. Und dann auch dazu führte, dass wir eigentlich, ich glaube, wir waren so 10 Jungs insgesamt, dass dann 9 durchfielen und nur einer hatte knapp bestanden. Mhm. Das war, ja, frustrierend. Mhm. Die zweite Klausur hatte ich auch nicht bestanden. Und dann überlegt man so, gut, was macht man jetzt? Gibt es nur die Möglichkeit, sich hinzusetzen und dann auch ja, zu lernen, sich zu konzentrieren, den Weg weiterzugehen. Oder man macht was anderes. Einige haben aufgehört, sind in ihre alten Berufe zurückgegangen. Flugzeugmechaniker, kann ich mich erinnern. Flugzeugbauer gab es auch. Einige wollten Piloten werden. War für mich auch eine Option. Ich erinnere mich an den Andreas, mit dem ich dann mal nach Frankfurt fuhr. Und wir sind tatsächlich, er hatte so ein paar Kontakte da, bei so einem Airliner gewesen, in so einem Büro gesessen und mal so gefragt, wie ist das denn? Können wir denn nicht anfangen? Suchen Sie Piloten? Und. Ja, diese Ausbildung hätte ich machen können, damals. Allerdings mit viel Eigenkapital. Das wäre nicht so einfach möglich gewesen, 80.000, 90.000 D-Mark zu bezahlen. Mein Freund hatte das Glück, dass sein Vater ihn unterstützt hat. Der hatte ein bisschen Geld. Und der hat tatsächlich die Ausbildung gemacht zum Berufspiloten. Mhm. Ich nicht. War nicht möglich. Und kann mich erinnern, dass ich dann auch noch in Hamburg gewesen bin, an der Fachhochschule Hamburg. Ich habe mir da ein paar Vorlesungen angeguckt und angehört, um eventuell zu entscheiden, gehst du wieder zurück nach Hamburg, so in dein gewohntes Umfeld, fängst nochmal neu an, konzentrierst dich, zumal da auch ein paar alte Kumpels waren, mit denen hätte man zusammen dann studiert. Ja, das...
Das klingt jetzt ja schon so, dass es ernsthafte Überlegungen gab, zu verändern, die Situation zu verändern.
Richtig. Letztendlich denke ich, meine Freundin hat mich damals davon abgehalten, den Standort zu wechseln oder was anderes zu machen. Und hat sich dann so ergeben, dass ich tatsächlich in Aachen geblieben bin. Mhm. Und dann gesagt habe, okay, du musst was tun. Und dann so mit dem zweiten Semester wurde es dann besser. Mhm. Ich habe dann später diese Klausur noch wiederholt und ja, zu meiner Ehrenrettung beide mit 1 bestanden. Ja.
Geht doch.
Es geht doch, genau.
Grundstudium dauert ja, ist ja unterschiedlich, je nachdem 3 Semester, 4 Semester, 5 Semester, so theoretisch.
Genau.
Wenn du sagst, das ist irgendwie, hat noch nichts mit dem eigentlichen Ziel, was man machen will, zu tun, war das schwierig für dich, quasi erstmal wirklich losgelöst von der konkreten Anwendung Grundlagen sich einzuverleiben? Oder wann fingen so diese Lichtblicke an, dass mal so Flugzeug hier und da auftauchte, das, was man später machen wollte?
Ja, während des Grundstudiums eigentlich gar nicht. Also mir wurde dann klar, du musst die Grundlagen lernen, musst die Praktika machen, musst dich da einfach erstmal durchkämpfen durch diese ganzen Sachen und dich einfach hinsetzen in dein Zimmerchen bis nachts, abends, nachts die Zeichnung anzufertigen. Weiß ich nicht, kann mich erinnern, das waren diese großen DIN A0 Pläne auf Transparent, Maschinenelemente, irgendwelche Lagergehäuse, weiß ich nicht, Maschinenbau, Schwermaschinenbau im Prinzip. Mhm. Ich wollte Flugzeuge bauen. Mhm. Das passte alles nicht zusammen. Mhm. Aber gut, ich habe mich da so reingefügt. Ne? Mhm. Was blieb mir noch so übrig? Ich habe den Bezug zum Flugzeugbau insofern aufrechterhalten, als dass ich in den Semesterferien als Werkstudent bei Airbus dann gearbeitet habe, gab es so ein, die Namensbezeichnungen änderten sich dann von Messerschmitt Birko Blum zu Daimler Chrysler, später dann zu Airbus. aber ist der gleiche Betrieb. Und dort habe ich als Werkstudent gearbeitet, in der Produktion am A320, Hydraulikmontage, Systemprüfung und so weiter. Das hat mir Spaß gemacht.
Also und hielt die Motivation wahrscheinlich so. Über Wasser.
Über Wasser, richtig. Und letztendlich entwickelt man so ein Durchhaltevermögen, sage ich mal. Ich bin zwischendurch auch ganz gerne verreist. Für mich war so ein Ziel, nach dem Grundstudium mache ich erstmal eine Pause. Ich weiß gar nicht, wie das heute alles so ist, ob das so einfach geht nach dieser Umstellung. Bachelor, Master. Früher konnte man dann wirklich einfach nochmal aufhören, nach 4 Monaten. Dann nach 4 Semestern. Und das habe ich dann auch gemacht. Meine Bude aufgelöst und meine Sachen untergestellt und war dann erstmal ein halbes Jahr weg. Hab dann weitergemacht. Also so eine Pause zwischendurch eingelegt. Ja.
Dann kamst du wieder.
Genau, dann bin ich wiedergekommen. Neuer
Schwung.
Ja, neuer Schwung, genau. Hatte noch so ein paar Altlasten, die man noch mit denen man sich nochmal beschäftigen musste. Und dann gab es eigentlich doch ganz konkret den Willen, das Ganze durchzuziehen und dann auch möglichst schnell zu beenden. Dann kommen ja immer so die Fragen der Spezialisierung zum Schluss. Damals hatte man die Möglichkeit, Schwerpunktfächer zu wählen. Ich habe mich dann so Richtung Kunststofftechnik entschieden, weil mir das so erschien, dass das so die Zukunft wäre, im Flugzeugbau. In gewisser Weise ist das ja eingetreten und hat mich dann auch wieder weitergebracht, diese Spezialisierung bei der Auswahl meiner Diplomarbeit. Ich habe mich in Stade damals beworben und Stade ist so ein Standort von Airbus, wo die Kunststoffbauteile hergestellt werden. Seitenleitwerk, Höhenleitwerk wird in Spanien gebaut, aber Seitenleitwerk in Stade. Und da gab es einfach produktionstechnisch bedingte Probleme. Die waren formuliert und ich hatte die Chance, ein Thema da zu bearbeiten. Eine praktische Arbeit mit ein bisschen Theorie drumherum. Das ist dann meine Diplomarbeit geworden. Ja.
So, den Abschluss hast du dann gemacht?
Habe ich, wann war das? 95.
Ja. Also dann doch eigentlich gar nicht so lang studiert. 88.
Nee, Moment, warte mal. Das 95 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe von 88 bis 93 studiert.
Bis 93?
Genau.
Ja, ist gar nicht so ewig lang, ne?
Also nee, das sind
10 Semester.
10 Semester, ja. Genau. Mit dem Urlaubssemester dazwischen und dem Diplomsemester.
Genau, und dem ersten Eingewöhnungssemester sozusagen.
Genau.
Ja.
Genau, bis 93.
Bis 93.
93 habe ich meinen Abschluss gemacht, richtig.
So, und dann hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind also jetzt quasi. Oder ich würde gerne nochmal über den Zeitpunkt sprechen, wo du sagtest, du hattest ein Angebot in Aachen. In dem Kunststoff entwickelnden Büro, was hier ein Angebot gemacht hat.
Genau. Ja. Das
wäre ja eigentlich genau die Richtung gewesen.
Ne? Wäre die Richtung gewesen, genau.
Und vermutlich finanziell attraktiver als das letzten Endes bei deinem Schwiegervater.
Genau. Das war ein Unterschied.
Insofern musste ich ja irgendwas davon abgehalten haben, als jetzt nur, was war das genau? Also jetzt nur, du hast gesagt, so diese 3D-Entwicklung, Thematik ins Bauwesen quasi zu übertragen, war es das dann tatsächlich? Das klingt noch gar nicht so nach dem Punkt, der es dann jetzt gewesen ist,
kann ich gar nicht so genau sagen. Was mich dann letztendlich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Es war in der Tat, wenn ich mich erinnere, ein Angebot, was gut war, von dem man hätte leben können. Also es war ein angemessenes Angebot, hätte natürlich auch viel Arbeit bedeutet, mit einem Chef, sage ich mal, einem Gruppenleiter und jede Menge Druck. Das hatte ich damals schon gemerkt, dass es Auftraggeber gibt, die dann auch Ergebnisse sehen wollen. Und dann geht es dann auch immer um viel Geld. Also es war ein kleiner Betrieb, mittlerweile ist er sehr groß geworden. Es gab Chefs, zwei Chefs waren das. Vom Institut für Kunststoffverarbeitung kamen die, waren promovierte Ingenieure und hatten natürlich einen entsprechenden Ehrgeiz, ihren Betrieb da so ein bisschen nach vorne zu bringen. Es gab große Kunden, also die Firma Otto zum Beispiel, die produziert, ich glaube, heute auch noch Müllgroßbehälter. Dann gab es von Siemens, also ein Kunde war Siemens, waren große Kunden. Ja, aus der Autoindustrie auch. Also ich kann mich erinnern, wir haben Füllsimulationen gemacht für Kühler von Lastwagen, die aus Kunststoff gebaut wurden. Solche Geschichten. Und das war Arbeit. Die Technik war langsam. Wie du vorhin schon sagtest, es gab diese Unix-Rechner, die hatten wir auch im Büro und die brauchten dann schon mal ewig 24 Stunden, bis sie irgendwie was auf die Reihe bekamen. Ja, das war so das Umfeld. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Freunde damals schon so, wenn schon mal so Frust aufkam während des Studiums, immer sagte, boah, an dir ist irgendwie ein Architekt verloren gegangen. Du gestaltest gerne, du baust gerne, du bastelst gerne, du hast immer tolle Ideen, bist kreativ. Ich habe mich für Kunst interessiert, für Design. Und das ist immer so eine Komponente gewesen, die mir gefehlt hat. Im Maschinenbau, im Flugzeugbau, das ist ja einfach Technik pur. Und das fand ich attraktiv. Mir ging es eigentlich nie so richtig darum, dann auch viel Geld zu verdienen. Das war ja wirklich ein Unterschied. Ich sag mal 4.000 D-Mark gegenüber 1.000, die man dann dieses erste Jahr bekam. Es war mir aber egal. Es hat mich nicht interessiert, was ich wollte. Ich wollte einfach, oder habe die Chance gesehen, gespürt, dass es die Möglichkeit gibt, in diesem Bereich zu kommen, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht und dass man da auch eigene Ideen umsetzen kann, viel kreativer arbeiten kann. Und letztendlich, wenn man vielleicht ein bisschen Glück und geschickt ist, ein bisschen Geld zu verdienen. Das habe ich schon gesehen.
So, das heißt, du hast 94, rate ich jetzt mal so grob, dann bei deinem Schwiegervater mit diesem Jahr begonnen.
Genau, das war 94. Da habe ich dieses eine Jahr bei meinem Schwiegervater gemacht. Konnte dann auch weiterhin diese Räume nutzen, aber musste dann so ab 95 ja auf eigenen Füßen stehen.
Okay.
Und hatte die Idee, damals, du machst was Eigenes, gründest ein eigenes Büro, überlegst dir ein schönes kleines Häuschen, preiswertes Wohnen für junge Familien, das war so der Hintergedanke. Es gab von einigen Anbietern so ein paar Grundrisse, ein paar Ideen, die dann auf den Markt kamen. Ich kann mich erinnern, das Ideehaus damals hieß das.
War das so dieser Beginn, die Frühphase der Fertighäuser?
Nein, oder Fertighäuser gibt es ja schon länger. Ne? Die gibt es schon länger, die gibt es ja schon. Ich erinnere mich, mein Vater, der interessierte sich dafür schon in den Mitte der 70er Jahre. Das war einfach so eine Idee oder so ein Weg. Damals war Bauen auch schon teuer. Junge Familien hatten aber das Interesse an Häusern und eben nicht das Geld. Und da kamen so ein paar Ideen, wie könnte man sowas machen. Unter anderem eben auch von einem Architekten hier aus der Gegend, ich glaube aus Aachen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hatte die Idee, das Ideehaus zu entwickeln. Da wurde dann auch ein Musterhaus gebaut.
Das suche ich mal raus, ob es das noch gibt.
In Aldenhofen oder Freialdenhofen und tatsächlich hier in Rötchen stehen auch zwei.
Okay.
Also es war eine Idee, die ankam. und die ich selber auch gut fand. Mhm. Weil es war auch, ich war ja auch jung und ich hatte auch so die Idee, baust dir mal ein Haus für deine Familie. Geld war knapp. Also man müsste doch irgendwie was entwickeln können, was man realisieren könnte zu dem Preis damals. Und ich hatte dann so einen Anhaltspunkt. Ich meine, das waren so 200 oder 199.000 D-Mark sollte das Haus kosten. Mhm. Komplett. Und ja, da habe ich gedacht, das kann ich auch. Mhm. Und so habe ich dann angefangen. War im Prinzip zeitgleich, habe mein Büro gegründet und mir überlegt, wie könnte dann so ein Haus aussehen. Mhm. Ich hatte ja nun auch dieses Programm, konnte damit umgehen und war in der Lage, das komplett ja, zu entwerfen. Und dann auch damals als 3D-Modell auf dem Rechner darzustellen, was sehr unbefriedigend war, weil das fand ich einfach nicht gut.
Die Berechnungen ewig dauerten dafür, das weiß ich auch noch. Ja. Es gab so eine Pyramide da, Pyramidendarstellung in Nemetschek, wo so diese Stufen nach oben.
Ja, genau. Wenn man dann nur die Lichtbälle so ein bisschen verändert,
ja, dann ja, das hat es wieder eine Stunde gedauert.
Dann dauert das wieder bei mir eine ganze Nacht.
Ja.
Damals. Und das fand ich einfach nicht gut. Deswegen habe ich dann ein Modell gebaut. Mhm. Das gibt es heute noch. Dieses Modell habe ich gebaut. Es war noch nicht ganz trocken. Stand in meinem Büro. Und ich habe gedacht, so, jetzt musst du aber auch irgendwie, muss das ganze Ding ja verkauft werden.
Es muss ja einer erfahren.
Es muss ja einer erfahren, dass es das gibt. Und ja, ich musste irgendwie was tun. Mhm. Damals gab es ja noch kein Internet. Es gab ja eigentlich nur die Zeitung. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich hatte dieses Modell, ich hatte die Pläne, ich hatte mir tatsächlich auch so einen kleinen Prospekt erstellt, in der Beschreibung, Quadratmeterzahl, alles, was man halt so braucht. Die Grundrisse waren dann nochmal aufgeführt. War so ein Faltblatt. Mhm. Und das große Problem war halt Preis. Mhm. Ich hatte ja überhaupt null Erfahrung mit einer Preiskalkulation und habe dann einfach gesagt, okay, wenn die das für 199 hinkriegen, dann mache ich das für 219. Es war ein bisschen größer. Ich fand es schöner, attraktiver.
Also du hast einfach geraten, geschätzt?
Ja, genau.
Ich habe gedacht, ist ein bisschen größer, wird es auch ein bisschen teurer sein.
Genau.
Kriegen wir schon hin.
Ich habe das einfach so gemacht. War mutig.
Ist ja schon... Ja, mutig, genau.
Es war tatsächlich mutig. Im Nachhinein sehe ich das auch so. Aber wenn man jung ist, dann ist man einfach vielleicht ein bisschen mutiger. Ich kann mich noch gut dran erinnern und ich glaube, ich habe diesen Ordner auch noch drüben stehen in meinem Büro. Jetzt nach so vielen Jahren gibt es den noch mit den ersten Zeichnungen und diesem Prospekt. Den habe ich da auch noch drin. Ich habe tatsächlich eine Anzeige geschaltet, eine ganz kleine Anzeige, kostete ja auch Geld, ich hatte nicht viel, musste sparen und in Aachener Nachrichten habe ich dann ja, dieses Angebot gemacht und das nannte sich dann damals, mein Büro nennt sich IPS, Ingenieurbüro für Planung im Bauwesen und das war mein IPS-Konzepthaus. 219.000 D-Mark. So und so viel Quadratmeter, ich weiß gar nicht mehr insgesamt, wie viel es hat. Und dann Bürotelefonnummer, das erschien dann in der Samstagsausgabe.
Und die Idee war dann dahinter, bevor du uns sicherlich erzählen wirst, wie viele Anrufe es dann gab, dass du das errichtest und dann für den Preis verkaufst oder dass du quasi, also wie war so diese, die Vorstellung, bist du quasi, übergibst das dann, wie dein Schwiegervater das letzten Endes ja auch für den Bauherrn wahrnehmbar gemacht hat. Er wird es wahrscheinlich nicht finanziert haben, denke ich mal, aber
nein.
War so die Idee, dass du das genauso übernimmst, dass du sagst, ich errichte das mit ich suche mir die Handwerker, ich lasse das bauen und übergebe es dann und dann stelle ich eine Rechnung 219.000 plus.
Genau, meine Idee war einfach die, ich trete als Generalunternehmer auf, ich mache alles.
Okay.
Also von Anfang bis Ende. Der Kunde braucht eigentlich nur das Grundstück. Damals gab es noch Grundstücke, viele oder einige junge Familien hatten tatsächlich schon ein Grundstück gekauft und suchten dann auch jemanden für den Hausbau. Damals gab es auch schon diese Fertighaushersteller, die waren auf dem Markt. Die andere Möglichkeit, der freie Architekt. Und ich wollte eben komplett alles aus einer Hand zu einem Festpreis, garantierter Festpreis anbieten. Mit einer vernünftigen, guten Ausstattung und ein solides, schönes Einfamilienhaus. Der Kunde sollte dann eigentlich am Ende einfach einziehen und fertig. Das ist so der Plan gewesen.
So, wie viele Anrufe kamen denn dann?
Ja, tatsächlich. Du wirst es nicht glauben, aber an dem Samstag hatte ich insgesamt, ich habe diesen diesen Zettel.
Hast du auch noch, die Telefonliste?
Habe ich auch noch, die Telefonliste habe ich noch, das ist eine Erinnerung.
Nicht schlecht.
Kam tatsächlich,
muss man gleich mal zeigen.
Ja, müsste ich raussuchen, aber habe ich noch.
Ja.
Und kamen tatsächlich 5 Anrufe. Und das war schon eigentlich...
Das macht einen doch zufrieden, oder?
Für einen Samstagvormittag. Ich kann mich genau erinnern, ich saß an meinem Schreibtisch dort im Büro am Telefon und wartete einfach nur ab.
Hast gedacht, läuft, oder?
Ja.
Oder geht gut los, sagen wir so.
Ich war überrascht, dass es gut losging. Und es ist dann tatsächlich auch so gekommen, dass der zweite Anrufer, der hat das Haus gekauft.
Der hat es gemacht. Die anderen 4 nicht, die hatten sich noch informiert.
Die haben sich noch informiert, okay. Genau. Den habe ich dann auch tatsächlich
eine super Quote eigentlich.
Meine Unterlagen zugeschickt und von denen habe ich dann aber auch nichts mehr gehört.
Okay.
So war das.
Dann aber, hat das aber ja nicht gekauft, oder?
Ja, ich kann mich erinnern, also wir hatten uns verabredet, junges Ehepaar, beziehungsweise die waren damals noch gar nicht verheiratet. Aber die hatten ein Grundstück und wollten tatsächlich dieses Haus haben. Mit so ein paar kleinen Änderungen. Und ich hatte ja dieses Modell, da war so die Farbe noch nicht richtig trocken. Da habe ich das in mein Auto gepackt. Ich weiß, für die Fahrt zum Kunden, zu meinem ersten Kunden, habe ich mir dann auch noch ein Auto ausgeliehen, weil ich so eine alte Schrottkarre hatte. Das musste ja so ein bisschen seriöser aussehen. Bin ich dann dahin gefahren mit diesem Modell unterm Arm.
Mit der frischen Farbe.
Mit der frischen Farbe dran. Und habe das da im Wohnzimmer auf den Tisch gestellt. Und wir haben dann da gesessen und ja, ich habe die Fragen beantwortet. Und die zwei waren begeistert.
Ja.
Und so hat sich das ergeben, dass ich mein erstes Haus gebaut habe. Es gab noch so ein paar Änderungen, Zusatzwünsche. Es gab noch so einen kleinen Erker mit dran. Die Fenster wurden noch so ein bisschen umgestaltet. Die Treppe irgendwie etwas anders gemacht. Es waren im Grunde Kleinigkeiten, die ich dann auch noch mal so völlig unwissend, was die Finanzen angeht, dann mal so kalkuliert habe. Und ich glaube, das Haus habe ich dann zum Schluss für 240.000 rum, irgendwas in dem Dreh, habe ich das verkauft. Mein Schwiegervater sagte dann, da wirst du wahrscheinlich noch nicht viel oder gar nichts dran verdienen.
Das war dir wahrscheinlich nicht so wichtig.
Das war
fürs erste Haus, Hauptsache es geht los.
Es geht los und ich wusste, dass ich das irgendwie hinkriege und dass auch was übrig bleibt. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das machen, Schritt für Schritt. Ich hatte natürlich immer so ein bisschen Rückendeckung von meinem Schwiegervater, den konnte ich natürlich mal fragen, wie ist denn das mit so einem Zahlungsplan? Wie läuft das? Es gab ja Handwerker, mit denen wir zusammengearbeitet haben, oder er damals zusammengearbeitet hat, die ich dann auch kannte. Und dann habe ich mir auch einen Plan gemacht. Ja, und die Baugenehmigung angefertigt. Mit der Unterschrift von meinem Schwiegervater.
Ich wollte gerade fragen, weil du warst ja noch nicht, damals zumindest noch nicht bauvorlageberechtigt.
Nee, bin ich auch heute noch nicht.
Naja, wäre auch eine Frage gewesen.
Das ist dann eine Dienstleistung gewesen, die ich eingekauft habe.
Und auch sonstige Disziplinen, sage ich mal, also Statik oder sowas auch, ne?
Genau, richtig.
Okay, aber zu viel Details an der Stelle. Also Bauantrag erstellt, eingereicht.
Genau, ich habe den Bauantrag dann erstellt, eingereicht, die Baugenehmigung geholt, dann die Ausführungsplanung auch gemacht und dann habe ich das erste Geld quasi verdient damit. Das war so die erste Ratenzahlung auch. Erstellen der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, die Vorbereitung, Einholen der Statik. Und ja, das blieb dann immer so ein bisschen übrig. Da konnte man dann von leben und es ging weiter. Ich habe mir dann einen Bauunternehmer gesucht. Und dann ging es einfach los.
Und hat es funktioniert, das erste Haus?
Es hat funktioniert, ja.
Das ist ja auch schon
toll.
Ja, also hätte ja auch irgendwie doof laufen können. Ich weiß jetzt nicht.
Hätte in die Hose gehen können.
Als wir gebaut haben, weiß ich auch noch, wir waren gerade 4 Wochen, war der Dachstuhl drauf, dann ging unser Zimmermann Konkurs, pleite. Der war natürlich auch schon anbezahlt. Also manchmal passieren ja auch Dinge, die man gar nicht so in der Hand hat. Ne? Wenn der jetzt vorher die Grätsche gemacht hätte und das Geld schon gehabt hätte von uns, wäre das schon ein Problem für uns gewesen. Also sowas passiert ja durchaus am Bau, sage ich mal. Und da wurdest du beim ersten Haus von verschont.
Ja, ich kann mich erinnern, es lief natürlich auch nicht alles so ganz glatt. Ich weiß genau, ich habe mir direkt, das war nicht auf der Baustelle, das war irgendwie auf dem Weg dahin, habe ich mir einen Bänderriss zugezogen. Infolgedessen hatte ich dann auch ein Gipsbein und bin dann mit Krücken und Gipsbein durch die Baugrube gestapft. Das weiß ich noch, das war so der Anfang. Und zumal ich geplant hatte, auch die Erdarbeiten, die ganze Vorbereitung für den Rohbauer, mehr oder weniger so in Eigenleistung herzustellen. Mhm. Das funktionierte dann alles nicht. Ich hatte dann noch so 1-2 Leute, die haben mir geholfen. Wir hatten dann einen Bagger geliehen. Der blieb dann auf halber Strecke stehen, hatte einen Defekt. Und ich dann mit meinem Gipsfuß. Und es funktionierte einfach alles nicht richtig gut. Sodass ich das, muss ich einsehen, das muss ich irgendwie abgeben. Und hier müssen wir unterbrechen, oder?
Wir machen mal eine kleine Pause,
genau. Wir machen
mal
einen Cut.
Weiter geht's. Wir waren stehen geblieben mit deinem Gipsfuß in der Baugrube und der Abwicklung des ersten Hauses, des ersten Konzepthauses.
Ja, damit habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt.
Das war dann ja auch direkt 95, 96 so in der Kante, oder? Du sagst, 95 hätte sich selbstständig gemacht.
Genau, ich meine, das Haus habe ich dann 96 gebaut, genau. Mhm. Und nach diesen Anfangsschwierigkeiten ging es dann aber ganz gut weiter. Ich hatte ja einen Bauunternehmer, der mir den Rohbau hochgezogen hat. Dann tatsächlich ein Zimmermann, ein Dachdecker. Die arbeiteten zusammen, es waren 2 Brüder. Mhm. Der eine war Zimmermann, der andere Dachdecker. Also es war prima. Mhm. Ja, dann habe ich Stück für Stück dann die Fenster einbauen lassen und so weiter. Diesen ganzen Bauablauf, das kennst du ja auch. Bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Mhm. Dann alles fertig hergestellt. Mhm.
Und das Haus gibt es noch?
Das Haus gibt es noch, ja. Mhm. Das steht noch. Ich bin jetzt, ehrlicherweise jetzt sehr lange nicht mehr da gewesen. Das habe ich in Jülich.
Okay.
In Jülich gebaut. Mhm. Und das, denke ich mal, müsste es noch geben.
Jetzt hast du bestimmt drüber nachgedacht, wie es nach diesem ersten Haus weitergeht, garantiert. Hast du dann noch weitere Anzeigen geschaltet oder gab es dann so diesen Effekt der Mund-zu-Mund-Propaganda oder dann wurde da mal ein Haus gebaut, dann hing wahrscheinlich irgendwie ein Schild von dir da an Bauzaun und oder wie ging es weiter?
Das war ein kleines Neubaugebiet, in dem ich dieses erste Haus gebaut habe und tatsächlich weitere Werbung brauchte ich gar nicht machen. Es ist dann Folgendes passiert, dass ich irgendwann, das muss dann auch so Ende 96, Anfang 97 gewesen sein, durch dieses Baugebiet fuhr. Die Baustelle war eigentlich abgeschlossen. Aber man hat ja das ein oder andere doch noch mal dann da zu tun, weil der Bauherr vielleicht einen kleinen Mangel feststellt, den man dann beheben muss, weil man in der Verantwortung steht. Fuhr ich also da diese Schleife durch dieses Baugebiet und sah auf einem Grundstück ein Schild stehen, zu verkaufen, mit einer Telefonnummer. Und das fand ich natürlich interessant. Ich habe dann direkt angerufen und mich mit dem Eigentümer unterhalten. Und für mich war dann direkt klar, das kaufe ich. Mhm. Das heißt, das war dann der Schritt zum Bauträger. Mhm.
Also kaufen mit dem Plan, dann das Haus darauf zu bauen und dann quasi Haus mit Grundstück zu verkaufen.
Richtig. Mhm. Durch die Planung des ersten Hauses auf diesem Gelände kannte ich natürlich den Bebauungsplan. Ich hatte die Maße der einzelnen Grundstücke im Büro liegen, in meinem Ordner, und hatte direkt gesehen, dass sich das Grundstück anbietet für ein Doppelhaus. Mhm. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, brauchst du dein erstes Doppelhaus als Bauträger. Mhm. Ja, das habe ich dann gemacht. Mhm. Dann habe ich mich wieder hingesetzt und mir überlegt, wie könnte denn ein schönes Doppelhaus aussehen. Mhm. Habe die Pläne gemacht, die 1:100er Pläne, ein bisschen illustriert. Ich habe einen Prospekt erstellt, wie man das so machte, damals am Kopierer, mit einer Baubeschreibung, wieder den Preis kalkuliert, natürlich das Grundstück mit eingerechnet, die ganzen Nebenkosten und Finanzierungskosten und solche Sachen. Dann überlegt, okay, wie mache ich das? Anzeige geschaltet, das war ja damals der übliche Weg.
Und hat ja gut geklappt.
Der hatte gut geklappt. Gab auch noch andere Möglichkeiten. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Ort den Zeitungsausträger angesprochen habe und dem gesagt habe, hör mal hier, ich druck dir jetzt mal 200 Flyer, die legst du bitte mit in die Zeitung, wie die andere Werbung auch, und dann verteilst du das mit in die Haushalte. Und das hat er auch gemacht. Da komme ich später noch zu.
Okay.
Über die Anzeige in der Zeitung habe ich tatsächlich, ich meine, das war damals so, dass ich da gar keine Resonanz hatte. Also es lief schleppend.
Hattest du das Grundstück schon gekauft oder war das quasi so ein Deal mit dem Verkäufer, du suchst erstmal und
nein,
alles klar ist?
Ich habe das Grundstück gekauft.
Okay.
Bei der Finanzierung hat mir damals mein Vater geholfen, so ein bisschen das Eigenkapital zur Verfügung zu stellen.
Aber das kostet ja dann erstmal Geld, wenn es da liegt.
Das kostet Geld, das richtig. Grundstück. Genau, du musst es finanzieren. Mhm. Und musste dann den Rest über die Sparkasse finanzieren. Also das waren dann so meine ersten Kontakte mit der Bank. Und ich war dann quasi auch verantwortlich für die Finanzen. Mhm. Nicht nur für die Planung, sondern dann für alles im Grunde. Ne? Und das war dann die neue Herausforderung. Mhm.
Also Verkauf lief schleppend.
Ja, ich habe dann tatsächlich einen Makler eingeschaltet. In Jülich damals. Und der hat mir den ersten Kunden gebracht. Und dann war die erste Doppelhaushälfte verkauft. Das heißt für mich das Signal, anfangen. Und dann habe ich angefangen. Nicht mit den gleichen Handwerkern, das stimmt nicht. Ich hatte dann die zwei Brüder, mit denen ich den Dachstuhl und die Dacheindeckung gemacht hatte bei dem ersten Haus, die habe ich gefragt, ob sie denn nicht Lust hätten, auch den Rohbau zu machen. Und die haben tatsächlich ja gesagt. Das heißt, ich hatte im Prinzip drei Gewerke in einer Hand.
Das vereinfacht natürlich.
Ja. Vereinfachte die ganze Sache ein bisschen. Also ich habe immer versucht, alles ein bisschen zu optimieren. Und gut, wenn man ein Doppelhaus baut, dann kann man eigentlich nicht nur eine Hälfte bauen, dann musst du alles insgesamt hochziehen.
Ja, zumindest Rohbau, ne? Klar.
Genau. Ja. Das heißt, ich musste die zweite Hälfte finanzieren, war auch kein Problem bei der Bank. Und während der Bauphase, also ich glaube, da war noch nicht mal das Dach drauf, ist dann noch zügig die zweite Hälfte verkauft worden. Auch über diesen Makler. Ja, damit war ich dann wieder im grünen Bereich.
Waren es dann schon drei Häuser?
Dann waren es 3 Häuser, richtig.
Auch ohne besondere Katastrophen?
Tatsächlich, ohne besondere Katastrophen. Das lief alles super. Das waren tolle Bauherren. Ich kann mich erinnern, der eine hatte einen großen Schlafzimmerschrank. Das heißt, ich musste das ganze Obergeschoss oder dieses Dachgeschoss musste ich umplanen, nur für diesen Wohnzimmerschrank. Aber diese Serviceleistungen, die waren bei mir alle so mit drin, da habe ich nie irgendwie.
Ja, du arbeitest für dich selber ja, ne?
Genau.
Das ist der Unterschied.
Ja, absolut. Ein Riesenvorteil. Also du bist flexibel, du kannst auf Kundenwünsche direkt eingehen, du bist schnell vor Ort, du kannst auch mal sagen, du kannst ja direkt entscheiden. Ja, kein Problem. Man hat ein Gefühl dafür.
Ja, und in der Kombination, du musstest ja nicht nur mit deiner Stunden, mit deinem Planungsstundensatz quasi dann Geld verdienen, konntest damit Geld verdienen, sondern ja auch mit dem Bau an sich. Ne? Insofern hast du da ja auch so, bist ja auch nochmal flexibler.
Genau, mich interessierte dann eigentlich nur so das, was am Ende übrig bleibt. Ne? Ich hatte mir das immer vorher natürlich ausgerechnet. Mittlerweile mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe mir dann, im Grunde war meine Kalkulation für so ein Haus, waren DIN A4-Blatt, die einzelnen Gewerke aufgeschrieben. Und dann kurz überlegt, Rohbau 40.000, Dach 8.000.
Das ging damals noch, ne?
Das ging damals, so, geht da heute auch noch.
Ja, ist ein bisschen mehr Dynamik, glaube ich, drin heutzutage. Ne? So.
Genau, aber, bei der Preisentwicklung, richtig.
Ja. Das war dann 97?
Das war 97. Okay. Also ich hatte dieses Doppelhaus verkauft und ja, es war einfach gut. Und dann ging es weiter. Es ging automatisch immer weiter. Zu der Zeit wurde dann an einer anderen Stelle in Jülich auch ein Baugebiet erschlossen. Und dann habe ich einen Kunden bekommen. Ich bekam einen Anruf irgendwann. Der meldete sich und hatte in dem Ort gewohnt. Oder ja, doch hatte in dem Ort gewohnt und war über irgendwie einen Zufall an diesen Flyer gekommen, den ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr habe austeilen lassen. Und aufgrund dessen hat er sich gemeldet, hatte vielleicht die Baustelle irgendwie ein bisschen beobachtet und sich dafür interessiert und schlussendlich hatte ich den nächsten Kunden. Auch wieder in Jülich. Und für die beiden habe ich dann auch ein Haus gebaut, ein Einfamilienhaus. Wieder mit dem gleichen Team. Rohbau, Dachstuhl, Dacheindeckung. Und ja, wir waren dann mittlerweile schon so ein bisschen eingespielt. Man war aufeinander eingestellt. Jeder wusste genau, was er vom anderen erwartet und wie es eben laufen soll. Und das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeit, mich dann wieder für die anderen Sachen ja, genauer zu informieren und zu interessieren, auch neue Kunden oder zu überlegen, wie geht es jetzt weiter. Also man versucht natürlich auch, sich so ein bisschen Freiraum zu schaffen. Schlussendlich, das Haus war auch fertig, vollkommen ohne Probleme. Probleme gibt es natürlich immer, wenn ich das so sage. Das sind aber so die Kleinigkeiten, für die man immer eine Lösung findet. Und ja, ich habe zu meinen Bauherren eigentlich immer auch ein gutes Verhältnis gehabt. Dass man sich mal einlud zum Kaffee. Das gab es dann auch. Also es gab eigentlich nie irgendwie Streit oder irgendwie einen Punkt, über den man sich nicht geeinigt hätte. Das nächste Haus waren dann Freunde von diesem Bauherrn. Und für die habe ich damals, ja, man kann schon sagen, eine Villa gebaut. Es ging dann immer ein bisschen weiter raus Richtung Mönchengladbach. In so einem ganz kleinen Dorf, weiß nicht, 200 Einwohner, da habe ich eigentlich mein bestes Geschäft gemacht in dem Nest. Vielfahrerei hin und her, aber ja, auch problemlos. War ein großes Haus mit einer Einliegerwohnung und Garagen und so weiter und so fort. Also es war schon etwas aufwendig. Dann ging es weiter. Die Tante von dem Bauherrn wollte von mir ein Haus haben. Im gleichen Ort. Nebenan auf dem Grundstück. Für die habe ich einen großen Bungalow gebaut. War eine ältere Dame. So um die Mitte 60. Die hatte noch so die Vorstellung aus den 70er Jahren, wie so ein Haus aussehen müsste. Das war dann mein erstes Klinkerhaus, was ich baute im Bungalow-Stil. Und die war auch sehr zufrieden. Ja.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen nach eigentlich einem normalen Job, ne?
Ja.
Du bist quasi Architekt. Ich nenne es mal so. Also weiß auch, dass das mit was anderem noch verbunden ist, aber du bist der Planer. Du hast einen Sack voll Handwerker, die den Job erledigen. Du wickelst das alles für die Kunden ab. Die überweisen letzten Endes dir die Rechnung, das Geld, du gibst es weiter. Also du machst ja alles letzten
genau.
Endes. Ne? So, wie entwickelte sich das weiter? Gab es dann irgendwie noch Tante, Onkel, Cousin in dem Dorf und so weiter? Also wurde es dann irgendwann größer? Also ich meine, wenn das so eine Eigendynamik entwickelt, könnte ich mir vorstellen, entweder passiert dann, dass es größer wird, so groß wird, dass man es alleine nicht mehr abwickeln kann, könnte, wenn man das alles annimmt. Oder man will sich technisch irgendwie weiterentwickeln und sagen, ich habe jetzt andere Ambitionen, ich will jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Häuser bauen, sondern das sollen jetzt bestimmte Art von Häusern sein. Also wann kam so der nächste Step oder so eine Veränderung im
Geschehen? Ja, das war tatsächlich dann so diese eine Richtung, also mein kleines Büro, was ich mit diesen Einfamilienhäusern nach Kundenwunsch im Prinzip beschäftigte. Ich musste dann oder war auch gezwungen, sage ich mir mal, mehr oder weniger den Wünschen der Kunden zu folgen. So mit den Baustoffen, die ich für gut hielt damals, also den Porenbeton, das war ist mein Werkstoff, mit dem ich gerne arbeite, auch heute noch. Damals mit der Firma Hebel noch zusammen, die mich unterstützte, auch mit Logo und Anzeigenkonzepten und so weiter, gab es so ein bisschen Marketingunterstützung. Das hatte ich, die hatten vielleicht so die Idee, ich könnte größer werden, die könnten da so ein bisschen mitverdienen. War aber nie so meine Absicht, jetzt groß zu werden und möglichst viel Geld zu verdienen. Mir war es eigentlich immer wichtig, vernünftige, schöne Einfamilienhäuser zu bauen, um den Kunden auch zufrieden zu machen. Mhm. Was zu schaffen, wo er sich wohlfühlt, mit ihm gemeinsam einen Plan zu entwickeln. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, da Geld dran zu verdienen.
Das muss ja sein, klar.
Das muss logisch sein, sonst kann man nicht leben, das ist klar. Aber das war eigentlich meine Idee. Mhm. Parallel zu meinem Büro hat sich dann mit meinem Schwiegervater noch eine Firma entwickelt, die wir zusammen gegründet haben im Laufe der Zeit. Und wir haben dann auch größere Projekte gemacht. Also wir haben Eigentumswohnungen gebaut, die ich betreut habe. Wir haben Doppelhaushälften gebaut. Jetzt nicht nur eine oder zwei, sondern etwas mehr. Mhm. So in so einer Straßenzeile. Und das war einfach mein Job. Mhm. Auch von Anfang bis Ende. Also wir haben die Grundstücke gekauft. Mhm. Das waren natürlich dann Summen, die ein bisschen größer waren. Mhm. Das konnte ich nicht ganz alleine machen. Mhm. Da brauchte ich meinen Schwiegervater. Und was dann so die Konzepte anging, die Entwicklung dieser Grundrisse und Marketing, Verkauf, Abwicklung, im Prinzip diesen Schlüsselfertigbau als Generalunternehmer, das habe ich dann alles gemacht. Mhm. Ja, und so sind dann viele Häuschen entstanden. Mhm.
Alle so in und um Aachen rum.
Genau, richtig. Also in der Jülicher Ecke, einiges dann auch in Würselen. Mhm. Das ist so dieser Bereich, in dem wir damals gearbeitet haben.
Ja. Das heißt, das sind dann jetzt die frühen 2000er zeitlich, sind wir jetzt, ne? Oder?
Ja, richtig, dann, genau.
Oder um die Jahrtausendwende dann.
Genau, 2000, 2001. Ja, das kann man sagen. Ja.
So in etwa.
Parallel dazu natürlich die anderen Häuschen.
Ja.
Ich habe dann noch ein Bauträgergeschäft gemacht hier in der Eifel dann, weil ich ja hier mein Büro hatte, habe ich dann gemerkt, in diese Richtung kann man sich auch entwickeln. Mhm. Habe dann damals auch ein Grundstück in Lammersdorf gekauft und da ein schönes Doppelhaus gebaut. Mhm. Nach dem Muster, wie das erste sozusagen, das allererste. Und das war auch direkt verkauft. Es sind auch zwei schöne Häuser geworden. Es hat sich also ständig irgendwie so weiterentwickelt.
Hat es ja dann irgendwie nicht. Ne? Irgendwann kam ja dann...
Das letzte Haus habe ich hier in Rötingen gebaut. 2006. Das war dann auch so die Zeit, man merkte das schon so um 2003, 2004, 2005, 2006. Da wurde dann alles ein bisschen schwieriger. Die Immobilienbranche war am Einknicken. Man konnte keine Geschäfte mehr machen. Ich weiß, wir haben übrigens auch in Rott haben auch Mehrfamilienhaus gebaut mit damals 9 Wohneinheiten in der Rötchener Straße. Und das war ein gemeinsames Projekt, was dann so am Ende Probleme brachte. Es war natürlich finanziert. Wir hatten nur 1-2 Wohnungen verkauft und der Rest, der hing. Dann kommt man ins Schwitzen, wenn man plötzlich eine Million Schulden hat.
Ja. Lag das damals eher daran, dass das, woran lag es denn eigentlich? Weil heute und heutzutage, seit 2011, 12 ist ja Immobilienbranche eine super Branche geworden. Ne? Und 5-6 Jahre vorher gar nicht. Also woran lag das damals? War das so noch so diese Übergangszeit, Wirtschaft, so lala? Und also ich weiß auch, in meinem Büro war damals auch 2005, 2006 war auch teilweise mal Kurzarbeit angesagt und so weiter. War das so die herannahende Krise, die das damals war? Oder die noch zu hohe Zinsen?
Ja, alles zusammen, glaube ich. Ich kann das heute gar nicht richtig einschätzen, warum oder die Gründe im Einzelnen, im Detail. Es war einfach eine schlechte Zeit, wie man so sagt. Ne?
Wie geht man dann damit um? Ich meine, du hast gesagt, wenn man dann 1 Million erstmal mit roten Zahlen da stehen hat.
Genau. Und Banken sind nicht zimperlich. Nö. Das habe ich dann auch gemerkt. Das ist dann nicht sehr angenehm, wenn man unter Druck kommt. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann gezwungen, selbst Wohnungen zu übernehmen, sozusagen aus diesem Projekt, was ich dann damals auch gemacht habe. Dann 3 Wohnungen übernommen, zum Beispiel in dem Projekt in Rott, um dann über die Vermietung dann wenigstens die Unkosten wieder reinzubekommen, was dann auch funktioniert hat, Gott sei Dank. So gerade eben alles, um einfach abzuwarten, dieses Tief abzuwarten, bis man dann die Möglichkeit hat, sage ich mal, in einer etwas besseren Zeit die Wohnung dann wieder zu verkaufen. Das habe ich tatsächlich dann auch geschafft. Also die hatte ich ungefähr bestimmt so 3-4 Jahre in Besitz, Eigenbesitz, um sie dann wieder zu verkaufen. Im Grunde ein Plus-Minus-Null-Geschäft.
Ja.
Also das hat sich nicht so richtig gelohnt. Zumal ich dann zum Fertigstellen auch noch Eigenleistung reinstecken musste. Musste dann Fußboden legen, musste Fliesen noch machen, Bodenfliesen und so weiter, damit es überhaupt vermietbar ist. Also das war eine schwierige Zeit. Wenn es einfach ist, dann ist es schön. Aber wenn es schwer wird, dann wird es dann auch schon mal ein bisschen unangenehm. Und dann hat man noch die ein oder andere schlaflose Nacht. Man kommt zum Schluss letztendlich drauf, dass es den einen oder anderen oder auch den Vorteil hat, klein zu bleiben und nicht zu groß zu werden. Also ich weiß, damals sind dann einige baden gegangen. Einige Generalunternehmer, viele Firmen, die es einfach gar nicht mehr gibt. Heute wird der Markt so dominiert von so 2-3 Großen, hier in Aachen auch. Von denen man dann auch so über ein paar Ecken schon mal hört, dass es auch da Probleme gibt. Im Moment nicht so sehr, was die Finanzen angeht, aber mehr so auch
Qualität.
Die Qualität, genau.
Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, war das irgendwie so der Zeitraum 2005, zwischen 2005 und 10, 2005 und 2010, so in etwa,
grob. Genau, 2004, 2005, 2006 habe ich dann nochmal hier als Generalunternehmer ein Rötchenhaus gebaut. Mhm. 2005 in Müllershütte auch noch eins. Mhm. Und ja, dann habe ich
dann mir... Dann müsste es ja eigentlich wieder besser geworden sein.
Ja,
oder dann, es fing an.
Dann fing es wahrscheinlich wieder an, so ein bisschen besser zu werden. Aber für mich stand dann fest, muss man was anderes machen. Mhm. Und hatte keine Lust, jetzt auf bessere Zeiten zu warten. Irgendwann hat man dann auch, ja, nicht mehr so richtig die Lust. Mhm. Ärgert sich schon mal über den einen oder anderen Bauherrn, der dann zum Schluss die Schlussrate nicht bezahlt, aus fadenscheinigen Gründen, sich aber vorher noch ein Auto gekauft hat. Ne? Mhm. Hatte ich keine Lust mehr. Mhm. Und ja, dann überlegt man sich, was kann man machen, was kann man noch machen.
Und, was war das?
Das war in der Tat eine Idee, die im Nachhinein eigentlich nicht so gut war. Aber mein Vater, der ja Lehrer gewesen ist, der fand die Idee gut und hat mir dazu geredet. Und ja, man hat ja auch dann noch eine Familie zu ernähren. Man trägt Verantwortung und muss überlegen, wie kriegt man das alles so auf die Reihe, um Geld zu verdienen. Und zu der Zeit, das war dann 2007, habe ich ein Referendariat begonnen für die Ausbildung zum Mathe- und Physiklehrer.
Mhm. An welcher Schule? Oder in welcher Schulform?
Ja, für die Sekundarstufe 1 und Gesamtschule. Mhm. Das ging dann damals per Anerkennung sozusagen des Diploms. Nach wie vor wurden damals auch schon Lehrer gesucht, gerade für die technischen oder Naturwissenschaften, Mathematik. Und es gab die Möglichkeit, sich sein Diplom damals anerkennen zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich dann auch so einen Platz bekommen für ein Referendariat. Habe mir eine Ausbildungsschule gesucht in Aachen und habe dann da angefangen. Klasse 5 Mathe. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, das ist nicht so ganz meine Welt. Mhm. Nun ja, aber wie ich halt so bin, man beißt sich so durch und kämpft sich durch bis zum Ende. Für mich war eigentlich klar, okay, machst die Prüfung und dann ist Schluss.
Wie lange dauerte das?
Referendariat dauert, ich glaube, 1,5 Jahre.
18 Monate, ja.
18 Monate damals und da musste ich auch noch eine zweite Staatsexamen machen, also so eine Examensarbeit schreiben über Dinge, die mich an sich ja gar nicht interessierten. Mhm. Tatsächlich habe ich diese Prüfung gemacht und wie das Schicksal es wollte, zwei Fächer, in zwei Fächern wird man ja geprüft. Die Physikprüfung habe ich bestanden, die Matheprüfung allerdings nicht. Mhm. Also ich bin durchgefallen. Mhm. Und ich fand es nicht schlimm. Es war okay.
Es war ein Zeichen.
Es war ein Zeichen, genau. Ja. Mhm. Das war das Zeichen. Man sollte nicht das tun, was einem nicht liegt, wo man keinen Spaß dran hat. Mhm. Ja, es war eine Erfahrung und dabei ist es dann auch geblieben. Für mich war klar, ich komme über kurz oder lang wieder auf den Bau zurück. Mhm. Macht mir einfach Spaß. Und man sollte dann doch das machen, was einem Spaß macht und ja, wo man Lust zu hat, was einen erfüllt.
Ja.
Wo man dann am Ende des Tages auch sieht, okay, das hast du geschafft, das ist da, das ist dein Werk. Mhm. Und andere sind zufrieden damit und fühlen sich auch wohl.
Ja.
Sprich ein Haus.
Jetzt, wir hatten vorher gar nicht drüber gesprochen, ob das okay ist oder nicht. Jetzt gab es ja dann irgendwann tatsächlich nochmal ein richtig einschneidendes Ereignis in deinem Leben.
Du meinst die Krebserkrankung? Mhm. Ja, in der Tat, das war dann nach dieser nicht bestandenen Prüfung ungefähr so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. Mhm. Ja, tatsächlich bin ich an Krebs erkrankt. Mhm. Und keine einfache Geschichte. Mhm. die mich dann da erwartet hat. Das ist jetzt 2009 war das dann. Und hat mich natürlich zu einer Zwangspause gebracht. In der Zeit war es gar nicht möglich. Während der Therapiezeit gar nicht möglich, an berufliche Aufgaben zu denken. Zum Glück, ich sag mal so, wenn man dann tatsächlich selbstständig ist, so wie ich das dann auch gemacht habe, sollte man, das hatte ich zum Glück, dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, noch in jungen Jahren, die mich dann so ein bisschen gerettet hat. Und trotzdem, man ist gezwungen, alles neu sich zu überlegen, man muss sich neu finden, neu sortieren. Das betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern eben auch die ganze Familie. Und das ist dann wiederum eine andere Aufgabe, die man zu bewältigen hat. Ja, das habe ich erstmal geschafft.
Ich weiß, dass wir uns kennengelernt haben in der Zeit, also danach dann, also das über unsere Töchter quasi.
Genau.
Also über uns, unsere Tochter und eure jüngste Tochter kennengelernt haben, dass du sie irgendwann mal bei uns abgeholt hast und dann mit Mundschutz und Mütze vor mir standst. Und so haben wir uns quasi kennengelernt. Insofern.
Richtig, ich erinnere mich, genau.
Da haben wir das dann auch verfolgen können, was das.
Genau.
Was das bedeutet. Und nichtsdestotrotz landet es ja dann jetzt auch wieder, wenn man jetzt die Zeit, sage ich mal, so rückblickend ist es ja so, dass es wieder bei einem Haus landet jetzt.
Ja, ich.
So ein bisschen, ne? Also, wenn man das zusammenbinden will, dann endet das ja wieder jetzt bei einem Haus.
Mein Vater hat damals dann gesagt: Ach, pass mal auf, du wirst gesund und dann wirst du wieder ein Haus bauen. Und ich habe gesagt, nee, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, das ist zu Ende die Zeit. Aber man soll ja nie sagen, nie. Ne? Tatsächlich ist es dann so gekommen, dass ich nach meiner Transplantation, der Knochenmarktransplantation, wirklich 3 Jahre gebraucht habe, um wieder so anzufangen. Wobei ich mich noch gut daran erinnere, dass ich die Zeit auf der Intensivstation in meiner Zelle, sage ich immer, genutzt habe, einen Entwurf zu zeichnen für die Zeit danach, für das Haus, was ich dann so im Blick hatte. Ein privates Projekt, also jetzt nicht unter dem Druck eines Bauherrn oder irgendeiner Bank oder was, sondern das sollte wirklich ein, ja, ich habe immer so gesagt, so ein Überlebensprojekt sein. Und hatte das Glück, hier in Rötchen ein Grundstück zu erwerben. Über Leute, die ich kannte auch. Ich wusste, dass da ein Baugebiet entsteht und ich kannte den Eigentümer, weil ich da auch ein Haus gebaut habe in der Ecke. So hat sich das dann ergeben, dass ich dieses Grundstück erwerben konnte und so eine Perspektive hatte für die Zeit nach der Therapie, nach dieser ganzen Bewältigung der Krankheit und sollte dann ja auch wirklich irgendwie weitergehen. Das war ja die Absicht bei der ganzen Geschichte und dieses Haus, was ich mir dann tatsächlich auf dem DIN A4-Blatt mit einem Bleistift und meinem alten Zeichenbrett aus der Studienzeit noch überlegt habe, das habe ich dann heute vor einer Woche fertiggestellt, genau. Sozusagen.
Ist die Farbe auch noch frisch quasi, wie das bei dem ersten Modell.
Richtig, genau. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn man so will, wie du sagst, zum Anfang, genau.
Ja. Ja. Jetzt hast du gerade eben vor der Aufnahme gesagt, so, es hat sehr lange gedauert, dieses Haus jetzt, weil es ja auch mit einem sehr hohen Eigenanteil verbunden war, tatsächlich auch physisch, körperlich.
Tatsächlich wirklich erst mal 3 Jahre gebraucht, um so ein bisschen auf die Beine zu kommen. Meine ursprüngliche Idee war wirklich, alles selber zu machen. Ich wollte einfach nochmal so richtig es allen zeigen. das musste ich dann einsehen, das schaffe ich nicht. Also ich war einfach noch zu schwach, damals dann auch wirklich die ersten Steine aufeinander zu bauen. Und
wann habt ihr angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir haben angefangen, ja, exakt vor 2,5 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich dann den Bauantrag gemacht, die Ausführungsplanung im Detail. Ja, vor 3 Jahren. Und dann haben wir dann im Frühjahr angefangen, so im März, April. Nach dem Winter haben wir dann angefangen mit der Baugrube. Mhm. Ja, und es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es super, als der Bagger dann wieder auf dem Grundstück stand und Diesel, man riecht Diesel und es geht los. Ich musste dann allerdings auch schnell wirklich einsehen, dass ich die Kraft nicht habe, dann tatsächlich da im Matsch rumzuwühlen und eine Bodenplatte zu gießen und Bewährungsmatten zu schleppen, zu verlegen und nachher die Steine aufeinander zu legen, was ich mir so eigentlich so vorgestellt hatte. Aber ich bin ja erfinderisch. Ich habe dann meinen alten Bauunternehmer, der zwischendurch für mich mal gearbeitet hatte, zu dem ich einen ganz guten Draht hatte, den habe ich angerufen und ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, für mich ein Haus zu bauen, also einen Rohbau zu erstellen. Und mein alter Betonbaumeister, der hat, von dem wusste ich, dass er auch seinen Beruf gewechselt hatte, in der schwierigen Zeit, über die wir eben gerade gesprochen haben, hat er nämlich eine Ausbildung begonnen zum Altenpfleger und arbeitet in dem Beruf und arbeitet noch in dem Beruf auch nebenbei als Betonbaumeister und Rohbauer auch. Und den habe ich dann angerufen. Du kennst ihn ja auch, glaube ich. Und ja, wir saßen genauso wie jetzt, wir zwei hier auch am Tisch, und dann haben wir per Handschlag uns geeinigt und er hatte mein Wort, ich habe sein Wort gehabt und ja, dann hat er angefangen. So zwischendurch, wenn er dann mal eine Woche Urlaub hatte und in den Ferien und ganz gemächlich. Wir waren ja nicht unter Druck.
Ja.
Das war das Gute. Und so hat sich dann die ganze Geschichte auch entsprechend lange hingezogen. Aber das war ja nicht schlimm.
Ja, hat ja keinen.
Nö.
Der Bauherr konnte ja nicht drängeln.
Der Bauherr konnte nicht drängeln, richtig. Das war nicht möglich. Und wir haben dann alles so Stück für Stück hintereinander weggearbeitet. Man hat ja teilweise wirklich halt Schwierigkeiten, noch Handwerker zu bekommen. Aber das hat also prima funktioniert wieder. Meine alten Kontakte, Zimmermann, Dachdecker, das sind alles meine alten Handwerker von vor 15 Jahren gewesen. Die standen wieder direkt da und haben alles gemacht. Trotzdem viel Eigenleistung mit reingebracht. Wir haben sehr viel Arbeit investiert. Also ich hauptsächlich, aber dann auch mit Hilfe meines Sohnes, der so am Wochenende zwischendurch immer ein bisschen mitgeholfen hat und auch Spaß dran hatte. Und so war wichtig, dass wir also wirklich nach unseren Vorstellungen ein schönes, praktisches Einfamilienhaus bauen, was uns auch die Möglichkeit bietet, später mal im Alter unkompliziert auf einer Ebene zu wohnen.
Ja.
Also ein Wohnkonzept, wenn man so diese Geschichte jetzt einfach mal sieht. Damals das Einfamilienhaus, bezahlbare Einfamilienhaus für junge Familien. Das war ja so mein Anfang. Und jetzt bin ich am Ende, mehr oder weniger, sage ich fast mal. Da haben wir dann das Konzept für Senioren und ältere Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind. Also wir haben auch eine Rampe eingebaut, dass man jetzt keine Stufen steigen muss und ja, vom Schlafzimmer direkt ins Badezimmer rollen kann. Dusche ohne Stufe und breite Türen.
Ja.
Ja, das haben wir jetzt fertiggestellt.
Ja.
Und ja, erstmal vermietet.
Ja. Jetzt ist es ja zwangsläufig, dass welche Frage ich als nächstes stelle, ne? Das ist ja irgendwie jetzt. Nein, also wie geht's weiter? Du bist ja noch, also ich sitze ja vor dir und sehe dich ja, also es ist ja jetzt noch nicht irgendwie, Rentenalter ist ja jetzt noch weiter weg, also.
Ja, ich habe schon mal Witze gemacht jetzt, also es, ab 1.1. Bin ich Rentner. Mhm. Ich habe jetzt die Tage meinem Freund, meinem alten Freund, Schulfreund, meinem ältesten Freund eigentlich, auch besten Freund, eine E-Mail geschickt, um ihm sozusagen genau die Frage zu beantworten, wie es jetzt so weitergeht. Weil ich ihn eigentlich besuchen wollte in Afrika, aber das eigentlich verschoben habe aufs übernächste Jahr. Und er hatte mir geantwortet, komm erstmal zur Ruhe, mach nicht so viel Gedanken, mach dir nicht so viele Ideen, und mach dir keinen Kopf, komm erstmal ein bisschen zur Ruhe, das denke ich ist für mich erstmal wichtig jetzt so im nächsten Jahr. Mhm. Also ich werde erstmal so ein bisschen so eine Pause einlegen, was Bauen angeht. Wenn du mich jetzt heute fragen würdest, wirst du nochmal irgendwas bauen, würde ich sagen, nein. Aber es kann nächstes Jahr vielleicht schon wieder anders aussehen. Mhm. Ideen habe ich irgendwie immer im Kopf und man guckt hier und da und informiert sich. Es sind Sachen, die mich ansprechen. Also so diese Konzepte der Passivhäuser. Mhm. Das ist sowas, was mich reizt, tatsächlich in diese Richtung weiterzuarbeiten. Mhm. Auch mal ganz neue Baustoffe ausprobieren, wenn ich so zurückdenke. Also es ist eigentlich bei mir immer alles aus Porenbeton. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Mhm. Gerade Holz finde ich interessant. Und damit habe ich gar keine Erfahrung. Mhm. Aber das könnte man ja auch angehen. Ja. Also mir geht es eigentlich immer so darum, auch mal wieder was Neues zu machen. Mhm. So die Abwechslung schätze ich an dem Ganzen.
Ja.
Das ist einfach toll.
Wenn du jetzt mal zurückguckst, Erfahrung hast ja zahlreiche gesammelt und ich weiß ja auch, dass euer Sohn jetzt eigentlich genau an der Stelle stand, wo du dann entschieden hast, du machst jetzt eine Ausbildung zum Flugzeugbauer, und er hat ja auch eine Ausbildung begonnen, weiß ich ja, hast du uns ja gesagt.
Das stimmt.
Was ist so dein Universaltipp eigentlich für junge Menschen? Also ich hoffe ja, dass Studierende diesen Podcast hören auch, vielleicht auch junge Menschen, die sich noch überlegen, was sie machen wollen. Was würdest du denen mitgeben wollen?
Ich kann immer nur sagen, man sollte wirklich das tun, was einem Spaß macht, wozu man wirklich Lust hat, das zu tun. Man kann nicht irgendwas machen, was einem keinen Spaß macht, keine Freude, was einem nicht liegt, wo man nicht zumindest ein bisschen Lust zu hat. Mhm. Das funktioniert nicht. Das habe ich gemerkt mit der Richtung Lehrer. Mhm. Lehramt, das ist nicht mein Ding. Durch die Ausbildung damals, was eine sehr gute Schule war, habe ich den Draht, die Verbindung zum Handwerk entwickelt und gemerkt, dass mir das dann später bei all dieser Theorie, sage ich mal, die man im Studium gelernt hat, dass einem das doch sehr viel genützt hat. Mhm. Wenn man auf Baustellen gewesen ist, man hat einen Blick dafür, ob jemand sein Handwerk versteht, wie er mit Werkzeug umgeht, wie er arbeitet, das sieht man einfach, weil man selbst ein Handwerk gelernt hat. Das habe ich immer als Vorteil empfunden. Und ich glaube auch, alle Handwerker, und das ist ja nun mal, ein Haus ist ein Handwerk, die haben das gemerkt, dass da jemand ist, der ein bisschen Ahnung hat, mit dem man über Dinge sprechen kann, der weiß, wovon er redet, mit der Erfahrung, die ich dann im Laufe der Zeit auch gesammelt habe. Und auch eine Wertschätzung hat, sage ich mal, der sieht, was es an Arbeit ist und wie viel Arbeit das auch ist und welcher Wert dahinter steckt. Und der auch sieht, wenn jemand gut arbeitet und das anerkennt und auch aussprechen kann. Ich glaube, das hat immer ganz gut funktioniert bei mir. Mhm. Und selbst wenn nach 10, 12, 15 Jahren alte Handwerker, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, sagen, okay, ich komme, ich habe jetzt hier bei meinem letzten Haus, ich habe mit keinem Handwerker irgendeinen Vertrag geschlossen, sondern es war einfach eine Absprache über Preis, über einen Termin, Fertigstellung. Mhm. Und jeder konnte sich darauf verlassen, auf den anderen. Also es hat super funktioniert. Mhm. Und das ist immer so der Weg gewesen, den ich gegangen bin. Und das letztendlich habe ich durch meine Ausbildung, die handwerkliche Ausbildung, mitbekommen. Und deswegen bin ich dem nicht abgeneigt. Also wenn jetzt junge Menschen diesen Weg gehen wollen, das ist ja heute so ein Problem. Also Handwerk findet keinen Nachwuchs. Mhm. Ich kann eigentlich nur jedem raten, einfach mal so 3 Jahre ein Handwerk zu lernen. Und das ist einfach eine gute Schule fürs Leben. Mhm. Egal, was man später macht. Das hilft einem immer. Man kann auch mal selber einen Wasserhahn reparieren. Oder einen Abflussrohr.
Sehr schön.
Ja, das hilft einem auch. Also meine Frau freut sich immer drüber.
Stefan, ich danke dir sehr herzlich für diese
gerne
Weihnachtsfolge.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Ja, wünsche dir alles Gute und wir sehen uns, wir sind in Kontakt. Danke.
Ja, danke auch.